Hallo Christian.
Hallo.
Ich habe gehört, du bist Psychologe. Ist das richtig?
Nein, ich bin nicht Psychologe, aber ich bin auch Psychologe.
Okay. Und was mich interessiert ist, was ist der Unterschied zwischen Satzsagen und die Arbeit als Psychologe?
Ja. Ich arbeite jetzt auch nicht mehr als Psychologe, das kann man nicht sagen, aber ich war... Ich habe vor 30 Jahren mein Diplom gemacht und war 20 Jahre erst in verschiedenen therapeutischen Wegen unterwegs. Mhm. Auch spirituell, aber eben in erster Linie therapeutische Arbeit beschäftigt. Mhm. Der Unterschied ist einerseits gravierend. Psychotherapie will den Menschen Schwierigkeiten zu lösen helfen. Mhm. Und spirituelle Arbeit will die Menschen unterstützen, aufzuwachen. Etwas völlig anderes. Wirklich völlig anderes. In den 70er Jahren gab es so eine Bewegung, die humanistische Therapie damals, die geglaubt hat, mit therapeutischen Methoden das Aufwachen und die Erleuchtung finden zu können. Die Gestalttherapie und andere Körpertherapien hatten damals diese Fantasie. Das ist aber schiefgegangen, weil die Therapien das nicht einlösen können. Weil die Therapien sind immer gebunden an das Ich, an die Identität, gebunden an die sinnliche Wahrnehmung von Spüren, Fühlen, Hören, Sehen und bleiben in diesem Raum. Spirituelle Arbeit betritt einen anderen Raum und das eine ist etwas anderes als das andere. Ist das deutlich genug, konkret genug?
Also meine Frage wäre jetzt, du arbeitest sozusagen nicht an dem Problem jetzt in deinen... Wie nennst du das? Meetings-Treffen?
Meetings-Treffen, Retreats, Satsang, Seminare nenne ich es oft, um einen sehr schlichten und westlichen Begriff zu verwenden.
Genau. Und da kommen ja Leute mit Problemen.
Nein!
Kommen nicht?
Nein.
Okay.
Es kommen Menschen, die wünschen aufzuwachen.
Okay.
Natürlich, wenn man aufwachen will, dann zeigen sich, oder sogar aufgewacht ist, zeigen sich innerlich auch eine Reihe von psychischen Hindernissen, Blockierungen, Verstrickungen, in denen man noch ist, die einen auf dem Weg zum Aufwachen behindern. Mhm. Dann und deswegen ist es gut, auch Methoden aus dem therapeutischen Raum zu nutzen, aber nur bestimmte Methoden zu nutzen, um diese Verstrickungen und diese Blockierungen zu lösen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel. Es kommen öfter Menschen zu mir, die bei anderen Lehrern waren und die schon jahrelang versucht haben, alles zu fühlen, was auftaucht, um innerlich alles anzunehmen. Aber...
Kurze Zwischenfrage, bei spirituellen Lehrern.
Ja, okay. Bei spirituellen Lehrern. Aber ihr Atem ist noch so blockiert, dass die bei allem guten Wunsch, alles zu fühlen, schlicht nicht wirklich tief genug und lösend fühlen können. Wenn man zum Beispiel Traurigkeit und Schmerz fühlt und man fängt an zu weinen, aber der Atem ist immer blockiert, man holt Luft und dann hält die Luft wieder an, dann merkt man, dass dieser Mensch zwar weint und traurig ist, aber die Traurigkeit sich nicht lösen kann. So, wenn der also herkommt, dann kann man sehen, der braucht zwingend ein bisschen Atemarbeit und auch andere emotionale Körperarbeit, damit der Atem sich so löst, dass er fließend beim Weinen den Atem kontinuierlich, so wie der Körper atmen will, fließen lassen kann, sodass sich die Traurigkeit und der Schmerz auch wirklich löst. Und das ist ein Beispiel dafür. Oder ein anderes Beispiel ist, jemand will aufwachen, ist aber noch in der Familie auf die Weise verstrickt, dass...
Ursprungsfamilie,
so verstrickt, dass es ein unterbewusstes Gebot gibt, den Vater nicht zu beschämen dadurch, dass man erfolgreicher wird als der Vater. Das gibt es häufig. Wenn dieses Gebot innerlich unterbewusst wirksam ist, dann wird er nicht aufwachen können, weil er das Aufwachen womöglich versteht als etwas, wo man erfolgreicher ist als der Vater. Sodass da natürlich, wenn man diese Verstrickung löst, so ein Hindernis auf dem Weg zum Aufwachen aus dem Weg geräumt werden kann. Dann gibt es noch etwas, jeder Mensch in unserem Kulturkreis, aber vielleicht auch jeder Mensch in anderen Kulturkreisen, hat bis zu einem bestimmten Grad Angst vor den Gefühlen. Und zwar nicht deswegen, weil die Gefühle unbequem wären und schmerzhaft, sondern weil da eine Befürchtung ist, dass die Gefühle ihn überwältigen und zu groß sind. Dass man also, wenn man die Gefühle alle zulassen würde, umkommen würde dabei. Und solche Ängste zu lösen und solchen Ängsten begegnen zu können, sind einfach Methoden aus der Körperarbeit, aus der Gestaltarbeit, aber auch aus anderen Richtungen einfach hilfreich und heilsam.
Und arbeitest du dann mit Familienaufstellungen, zum Beispiel mit der Ursprungsfamilie, um das zu lösen?
Okay. Ich arbeite auch mit Familienaufstellungen, wobei sich die Aufstellungen in den letzten Jahren verändert haben. Auch bei Hellinger, der das Familienaufstellen ins Leben gerufen hat, das ist eine viel spirituellere Arbeit geworden, nennt sich jetzt die Bewegung des Geistes und hat mit der früheren Familienaufstellung nicht mehr so viel zu tun. Und dadurch passt es viel mehr in die spirituelle Arbeit.
Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist der, erstens, dass der spirituelle Horizont, das bedeutet, das Schicksal anzuerkennen, wie es ist, der Macht zu begegnen, die größer ist als wir selbst, der Bewegung zur Ganzheit und zur Liebe, die das Personale übersteigt, zu folgen, das war früher nicht und ist jetzt in der Familienausstellung vorhanden. Dann unterscheidet es sich auch darin, dass früher der Familienaufsteller viel mehr eingriff und die Leute hinstellte und sagte, wie es zu sein hat. Und jetzt ist vielmehr ein Prozess, ist, der organisch von alleine entsteht durch diejenigen, die dann aufgestellt haben. Also es wird vielmehr dem Prozess vertraut und überlassen, der von alleine wächst. Das sind die beiden Unterschiede.
Okay. Ich würde nochmal auf das zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Du hast ganz viel darüber gesprochen, dass Gefühle so wichtig sind, dass man Gefühle fühlt überhaupt und zulässt. Und warum ist das so wichtig? Geht es darum, beim Aufwachen seine Gefühle zuzulassen? Ist das so ein Hauptpunkt?
Das ist, es gibt zweierlei. Es wird nirgendwo im spirituellen Raum unterschieden, deutlich unterschieden zwischen den Gefühlen und den tieferen Erfahrungen. Stille, Leere, Frieden, Glückseligkeit, Liebe sind tiefere Erfahrungen, die haben mit Gefühlen nichts zu tun.
Die sind nicht miteinander verbunden.
Sind nicht miteinander verbunden. Das sieht man daran, dass Gefühle zunehmen, wenn körperliche Aktivität zunimmt. Der Atem nimmt zu und der Herzschlag nimmt zu. Und Gefühle verlaufen so, dass sie anwachsen und einen Aufruhr machen und dann wieder verbrennen. Aber die tieferen Erfahrungen nehmen zu, während die körperliche Aktivität zurückgeht. Wenn der Mensch sich versenkt, der Kreislauf geht runter, die Atemfrequenz wird manchmal dermaßen niedrig, dass derjenige gar nicht zu atmen scheint. Und es hat auch nicht diese Entwicklung, sondern die tieferen Erfahrungen sind eher wie der stille Ozean und nicht wie eine Welle. Also die tieferen Erfahrungen sind etwas ganz anderes als Gefühle. Und dann wird auch zu selten unterschieden zwischen Gefühlen und Körperempfindungen. Körperempfindungen sind Druck und Wärme und die Atembewegung und Anspannung und Bewegung, energetische Bewegung im Körper. Während Gefühle sind Angst, Traurigkeit, Freude. Das sind Gefühle. weswegen die Gefühle so wichtig sind. Wenn ein Gefühl auftaucht, dann und nicht wahrgenommen wird, dann kommt die Seele und die Körper in eine Verspannung. Das Gefühl wird abgewehrt. Wenn diese Verspannung im Körper und in der Seele ist, dann kann dieser Mensch sich nicht wirklich fallen lassen. Kann er also auch nicht aufwachen. Wenn jemand auf die Weise meditiert, dann kommt er in eine innere Stille, die so ein leerer Raum ist, kann aber überhaupt nicht wirklich loslassen in diese Stille und den leeren Raum hinein. Die bleibt also auf einem bestimmten, ich sag mal, relativ oberflächlichen Niveau.
Weil da diese Anspannung noch da ist.
Genau. Und zwar nicht nur im Körper, sondern auch in der Seele. Wenn ich mich jetzt aber stattdessen ganz dem Gefühl öffne, dann gibt der Körper nach. Wenn mit diesem Nachgeben, wenn das Gefühl verbrannt ist, so ein Fallen in die Tiefe beginnt, dann kommt mehr oder weniger zwangsläufig Angst. Das ist unheimlich. Wenn ich nicht in der Lage bin, Gefühle zu fühlen, werde ich dieser Angst nicht wirklich begegnen, werde ich die Angst nicht wirklich fühlen. Dann werde ich auch deswegen nicht weiter in diesen leeren Raum und diese Tiefe fallen können, weil ich einfach diese Zwischenschichten, die mich daran hindern, weil ich die nicht ausgefühlt habe, weil ich das Gefühl verbrennen konnte und dadurch ich innerlich immer freier und gelöster werde. Also, bei vielen spirituellen Lehrern wird das Fühlen wichtig genommen, als etwas, das man annehmen muss, so heißt es immer. Aber wie man wirklich mit dem Gefühl arbeitet und aus welchem Grund man das tut und wie diese verschiedenen Schichtungen von Gefühlen sind, die oberflächlichen Gefühle, die Beziehungsgefühle, die Gefühle zu sich selbst und dann fangen die wichtigen Gefühle an, das sind die existenziellen Gefühle, Verzweiflung, Sehnsucht, die verschiedenen existenziellen Ängste. Wenn man diese Gefühle unterscheiden kann und in sich wahrnimmt, dann kann man immer mehr dieser Schicht lösen, man wird immer offener, man wird immer gelöster und dann kann man sich in diesen unendlichen leeren Raum einfach fallen lassen und aufwachen.
Okay, aber du hast vorhin gesagt, wenn man diese Gefühle wahrnimmt und annimmt, kommt irgendwann dann das Gefühl Angst.
Weil man auf diesem Weg immer tiefer kommt. Es kommt Angst, als Angst, Kontrolle zu verlieren.
Okay.
Schon allein, wenn heftiger Schmerz kommt, jeder hat dann, oh, das halte ich nicht aus. Das ist die Angst, Kontrolle zu verlieren. Die Angst taucht schnell auf. Und wenn man dann in diesen tieferen, weiten Raum fällt, dann wird es unheimlich. Da kriegt man Angst vor Bodenlosigkeit und man kriegt Angst, sich aufzulösen. Und es hat mit dieser Auflösung ja tatsächlich auch zu tun.
Und auch Angst vor dem Aufwachen.
Das ist die Angst vor dem Aufwachen. Die Angst, sich so aufzulösen, dass man stirbt und verschwindet.
Ja, weil wir das auch nicht kennen. Die
weil wir es nicht kennen.
Kennst du das?
Oh ja, natürlich.
Und ist das ein Gefühl, was du immer hast, oder ist das ein Gefühl, was du hervorrufen kannst in dir?
Nein, ich käme gar nicht auf die Idee, irgendetwas hervorrufen zu wollen. Das Aufwachen nicht als Gefühl, sondern als Erfahrung, als Daseinsweise ist etwas, was immer da ist, in der Weise, dass immer diese Leere da ist und dieser Frieden. Ist immer so, dass die innere Wahrnehmung ganz in diesem Augenblick ist und wenn man mich fragt, was hast du heute Morgen gemacht, dann ist es so weit weg wie letztes Weihnachten, dann muss es rekonstruiert werden. Daraus folgt auch dieser tiefe Frieden. Das ist immer da. Und zusätzlich verändert sich auch die Glückseligkeit, die manchmal ganz überwältigend ist und wie über mich hinwegrollt oder mich mitreißt oder mich in die Tiefe zieht oder indem ich dann bade. Aber diese Erfahrung von Glückseligkeit ist meistens stärker, wenn ich ganz allein bin. Also wenn Dinge zu tun sind, wenn Dinge geschehen, dann ist dieses Gefühl der vollkommenen Stille oder diese Erfahrung der vollkommenen Stille und Glückseligkeit mehr im Hintergrund. Aber diese Erfahrung der Leere und dieses Frieden sind immer da. Es ist nicht etwas, was hervorgerufen würde oder was mal da ist und dann wieder verschwindet.
Okay, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn ich immer in dem, im Jetzt bin, das ist ein schöner Gedanke und dann denke ich, ich bin Mutter, ich habe zwei Kinder, ich habe 1000 Termine,
ja.
Ich muss an das und das und das
ja.
denken, dann kann ich doch nicht immer im Jetzt sein, dann muss ich doch an gestern und morgen und
genau.
in zwei Wochen
richtig.
Auch denken.
Um dieses immer wiederkehrende Problem zu klären, ist es gut, zwei Arten von Gedanken zu unterscheiden. Das eine sind die praktischen Gedanken. Wie muss ich das Brot backen? Was muss ich tun, dass morgens die Kinder pünktlich zur Schule kommen? Was muss ich tun, um zu schauen, dass die Hausaufgaben erledigt sind? Und so weiter. Das sind alles Gedanken, die haben mit dem praktischen Leben zu tun. Und dann gibt es Gedanken, die haben mit dem psychischen Leben zu tun. Die bedeuten, ich backe nicht einfach ein Brot, sondern ich habe Zweifel, dass das Brot gut genug wird. Habe Zweifel, ob ich das Brot überhaupt gut genug backe.
Okay.
Habe Befürchtungen, was die anderen, die das Brot essen sollen, dann dazu sagen. Wie ich mich dann fühlen werde, wie ich dastehen werde. Oder umgekehrt, wie großartig ich bin, dass sie mich loben werden, wie ich das Brot toll gebacken habe und nur Biomehl und so weiter. Das sind die psychischen Gedanken. Und diese psychischen Gedanken, die verhindern, jetzt im Augenblick zu sein. Weil die lassen mich daran denken, wie habe ich das Brot eben gebacken und was werden die Leute sagen, wenn sie es nachher essen werden. Die psychischen Gedanken verhindern das. Die praktischen Gedanken, dass ich Dinge planen muss, auf die Uhr schauen muss und dann gucken muss, wann ich was tue, die hindern das hier und jetzt überhaupt nicht. Das heißt, dass der aufgewachte Mensch natürlich viel besser funktioniert. Weil während er das Brot backt, backt er das Brot. Und denkt jetzt nicht daran, wie er morgen mit der Freundin ausgeht und wie das wohl klappen wird und ob das alles gut gehen wird. Das heißt, er ist in dem Augenblick und lässt sich nicht von diesem Unmenge an psychischen Gedanken stören. Viel effizienter und viel eleganter bewegt er sich durch den Alltag.
Da kommt mir wieder der Bezug zur Psychologie. Es ist nicht so, dass die Psychologie wirklich das betont, ich bin so toll und ich bin so ein guter Mensch und ich mache doch das alles und
ja.
andererseits auch, schau mal, was du alles nicht tust und wie du dich hier benommen hast, dein Mann
ja.
gegenüber und so weiter.
Ja.
Betone doch das Ich.
Ja, ja. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Therapeuten, sehr unterschiedliche Qualität von therapeutischer Arbeit. Aber letztlich führt vieles darauf hinaus, dass das Ich mit seiner Identität und seiner Geschichte verstärkt wird. Aber es gibt auch psychotherapeutische Ansätze, die das nicht tun. Und wenn man jetzt therapeutische Arbeit mitnutzt auf dem spirituellen Weg, dann ist es gut, sehr genau zu wählen, was für therapeutische Methoden ich nutze und welche therapeutischen Wege ich da einbeziehe, damit die Dinge zusammenpassen. Es ist ja die Psychotherapie hat einmal dieses Dilemma, dass sie auf der Ich-Ebene bleibt. Ich und meine Geschichte, ich und meine Bedürfnisse, ich und mein positives Selbstbild. Zum Aufwachen verliert man jedes Selbstbild, das Negative und das Positive. Zum Aufwachen entdeckt man, dass ein Ich überhaupt nicht da ist. Und zum Aufwachen entdeckt man, dass das Aufwachen geschieht, wenn ich alle Bedürfnisse und jeden eigenen Willen loslasse und beende. Deswegen ist das das eine Thema, weswegen die Psychotherapie beschränkt ist. Und das zweite ist, dass selbst die Psychotherapien wie die Gestalttherapie, die wollte Erleuchtung. In den 70er Jahren Fritz Perls meinte, dass sein Hier und Jetzt identisch wäre mit dem Zen-buddhistischen und dem spirituellen Hier und Jetzt.
Wer ist der Mann, der das?
Fritz Perls. Damals auch Karin Horney hat es auch geglaubt. Das war eine Lehrerin von Fritz Perls, eine therapeutische Lehrerin und eine Psychoanalytikerin. Und die haben sich völlig vertan, weil ihr Hier und Jetzt nur das Hier und Jetzt der sinnlichen Wahrnehmung ist. Ich spüre, ich höre, ich sehe. Das spirituelle Hier und Jetzt fängt erst da an, wo diese sinnliche Wahrnehmung verlassen wird. Wenn ich alles gefühlt habe, alles gespürt habe und dann weiter nach innen gehe, wie die Mystiker sagen, da wo die Dunkelheit anfängt. Wenn ich mich da jetzt auf die Dunkelheit einlasse, dann komme ich zu den tieferen Erfahrungen, die nicht mehr körperlich wahrgenommen werden. Was man auch daran entdeckt, dass der Atem ganz zurückgeht. Weswegen viele Menschen da Angst haben zu ersticken und nicht genug Luft zu kriegen. Jedenfalls, die ganze Körperbewegung, die Aktivität geht zurück und geht runter. Und dann beginnt ein ganz anderer Wahrnehmungsraum. Dieser Wahrnehmungsraum ist den Therapeuten aller Richtungen natürlich vollkommen verschlossen. Wir haben keine Ahnung davon, dass es diesen Wahrnehmungsraum gibt. Abgesehen davon, dass sie sich nicht vorstellen können. Naja, manche Therapien, das mit der Ich-Losigkeit, das haben manche Therapien schon so ein bisschen mit im Blick. Manche, die dann auch ein bisschen besser passen.
Okay, das ist sehr interessant. Du sagst, dass du in diesem aufgewachten Zustand bist. Und spürst du dann noch Angst? Hast du manchmal Existenzängste oder was auch immer? Überhaupt Ängste hast du nicht mehr. Beneidenswert.
Ja, die Hauptangst ist die Angst zu sterben. Und aufwachen bedeutet, dass man durch diese Angst des Sterbens hindurchgeht und gewissermaßen das Gefühl hat, ich sage jetzt so das Gefühl, als wenn man schon gestorben ist. Als wenn der Tod schon hinter einem liegt, sodass jeder Augenblick wie ein unverhofftes Geschenk daherkommt. Man blickt nicht mehr auf ein vorgestelltes Ende, das man befürchtet, sondern man erfährt diesen Augenblick als ein Geschenk.
Des Sterbens.
Nein, diesen Augenblick, der jetzt da ist, weil das Sterben sich anfühlt, als wenn es schon hinter einem läge. Das tut es ja nicht, weil der Körper ist ja noch da. Aber weil das Ich weg ist. Weil das Ich weg ist und diese Ängste von Bodenlosigkeit, Auflösung hinter einem liegen. Deswegen.
Und Leute, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, sind die da nicht schon eigentlich? Müssten die da nicht irgendwie auch in diesem Zustand oder sehr nahe diesem Zustand, dieses Zustandes sein?
Ja. Ich habe mit einer Schülerin von mir hatte eine Nahtoderfahrung, bevor sie zu mir gefunden hat. Und mit der habe ich dann weitergearbeitet und sie ist vollständig aufgewacht. Und wir forschen darüber, weil das die Vermutung ist, dass Menschen, die in der Nahtoderfahrung diesem Tod zustimmen, gewissermaßen schon das halbe Aufwachen hinter sich haben. Aber meistens wird es nach der Nahtoderfahrung wieder verschüttet, statt dass man daran weiterarbeitet. Das ist ein Grund, wir haben ein Projekt jetzt entwickelt, wo wir uns an diese Menschen wenden und sie einladen dazu, mit uns zu arbeiten. Und wir haben dazu im Ende November einen Vortrag am Abend und dann auch am Wochenende zu diesem Thema und haben auch ein Interesse daran, mit diesen Menschen zu sprechen und Interviews zu machen und das genauer zu erforschen. Und es gibt in der Nahtodforschung gibt es eine absolut spannende Entdeckung. Die sagen, dass offensichtlich, die haben keine Ahnung von oder wenig Ahnung von der modernen oder zeitgenössischen Bewegung des Aufwachens und der spirituellen Arbeit heute. Aber von der Mystik haben sie Ahnung. Und sie sagen, dass sie beobachten, dass diese Nahtoderfahrung, Teile der Nahtoderfahrung sogar Menschen machen, die gar nicht in eine tödliche Situation kommen. Die haben gewissermaßen von der anderen Seite her entdeckt, dass auch Menschen ähnliche Erfahrungen machen können, die gar nicht mit dem körperlichen Tod oder einer Todeserfahrung zusammenhängen. Das heißt nichts anderes, als dass die wiederum entdeckt haben, dass Menschen Aufwachenserfahrungen machen und die nennen sie dann analog ihrer Nahtoderfahrung. Das ist also ein wirklich spannendes Gebiet, an das wir jetzt seit einiger Zeit uns einzuarbeiten begonnen haben. Und da ist für viele Menschen, die diese Nahtoderfahrungen gemacht haben und kennen. Viele Menschen können durch die Arbeit sehr viel weiterkommen, als sie schon gekommen sind, und können sehr davon profitieren, wenn sie die notwendige Integration nach dem Nahtod erfahren, wenn sie die mit Hilfe dieser spirituellen Arbeit bewerkstelligen.
Es ist ja auch bekannt, dass viele Leute, die so eine Erfahrung gemacht haben, spirituelle Erfahrungen haben, während sie im Nahtod sind, sehen Lichter oder Engel,
ja,
oder was auch immer.
Das stimmt.
Und gehen dann auch, sind dann offener für den spirituellen Weg,
richtig,
die vorher komplett
richtig
im Kopf waren.
Aber diese Bilder vernebeln auch, weil sie verdecken, dass das Wichtigste etwas anderes ist. Das Wichtigste ist, dass sie in diesen Tunnel hineinfallen, beziehungsweise gezogen werden. Das ist das Wichtigste, dass sie in diesen Tunnel gezogen werden, der eng ist und dann plötzlich sich weitet. Und das ist analog der Erfahrung, die jemand macht, der auf eine bewusste Weise aufwacht. Der fällt auf durch eine tiefe Röhre, durch einen engen Tunnel. Es wird immer enger, der Atem wird immer weniger und plötzlich weitet sich das wieder und für manche wird es auch hell. Aber dass es hell wird, ist nicht wichtig. Aber dass es sich weitet, das ist wichtig, weil da ist gewissermaßen die Tür zur Unendlichkeit.
Und was fühlen die Menschen dann, wenn sich weitet? Ist es dann ein anderes Gefühl, als wenn sie durch die Enge gehen?
Exakt, es ist ein ganz anderes Gefühl. Und man muss jetzt wieder sagen, es ist kein Gefühl, sondern eine Erfahrung, eine tiefere Erfahrung. Es gibt keinen besseren Begriff, ich sage einfach eine tiefere Erfahrung. Die erfahren die Weite, die Grenzenlosigkeit und erfahren dann, wenn sich das weitet, im selben Augenblick diesen Frieden und die vollkommene Gegenwärtigkeit und auch die Stille des Verstandes, all das wird in diesem Augenblick erfahren, wenn man durch diese Enge in diese Weite hineinfällt. Und das hat vollkommene Analogie mit dem, was während der Nahtoderfahrung geschieht. Mhm. Und daran kann man anknüpfen. Die Bilder sind alle nicht so wichtig, die haben mehr mit dem kulturellen Hintergrund zu tun, mit dem Unbewussten natürlich auch und vielen anderen Dingen. Das ist nicht so wichtig, wie es scheint.